Profil Podcasts.
Man merkt einfach, dass die Leute abgewiesen werden an den Türen und zurückgeschickt werden in die Zelte. Und das natürlich dann mit lebensbedrohlichen Konsequenzen. Und die medizinischen Organisationen, NGOs vor Ort können das auch nicht mehr stemmen.
Das war Franziska Grillmeier, unsere Korrespondentin auf Lesbos. Mein Name ist Ines Holzmüller und ich habe diese Woche mit ihr über die katastrophalen Zustände im Flüchtlingslager Moria gesprochen.
Ich bin seit Sommer 2018 hier vor Ort. Ich bin seit 2016 immer wieder auf der Insel für die Berichterstattung. Aber jetzt als Lebensmittelpunkt bin ich hier seit Spätsommer 2018.
Und warst du in dieser Zeit schon öfter in Moria, in dem Flüchtlingslager?
Ja, natürlich. Also ich bin mehrmals die Woche dort. Das sind hier gerade 5 Kilometer ins Camp von Mitilivi, von der Hafenstadt nach Moria. Es ist eigentlich ein Katzensprung, aber für viele unüberwindbar, einfach da so wenige Busse fahren oder eben die Strecke auch zu Fuß relativ gefährlich ist, weil es keine Gehwege gibt. Das heißt, ich bin eigentlich fast jeden Tag, wenn nicht jeden zweiten Tag vor Ort und begleite die Situation da sehr nah seit 1,5 Jahren.
Jetzt sind ja mittlerweile statt 3.000 Personen, für die es eigentlich geplant war, über 20.000 Menschen, glaube ich, im Lager.
Das Camp war immer überbelegt. Das ist ein altes Militärlager, was für 2.800 Leute etwa ausgebaut wurde. Dann 2015, als die Krise hier ihren Höhepunkt fand und an manchen Nächten und Tagen bis zu 10.000 Leute an Spitzentagen ankamen. Das war damals noch eine ganz andere Situation als heute. Und jetzt seit dem EU-Türkei-Abkommen 2016 schaffen es viel, viel weniger Menschen hier auf die Insel und gleichzeitig doch noch so viele, die dann hier hängen bleiben im System, deren Asylanträge nicht bearbeitet werden und die dann einfach zu diesem Stau auch auf der Insel geführt haben. Und deswegen sind jetzt gerade 20.000 Leute dort, aber eben mit keiner Versorgung mehr. Also die Grundstruktur hat sich nicht geändert. Immer noch auf ungefähr 3.000 Leute ausgelegt, seit Jahren.
Jetzt habe ich in deiner Geschichte gelesen, dass man eigentlich ja nicht ins Lager darf, offiziell als Journalistin. Wie kommst du da immer ins Lager, wenn du fast täglich eigentlich dort bist oder mehrmals die Woche?
Also muss ich das so vorstellen, es ist wie so eine Art Sonne, dieses Lager. Also man hat den Kern, der auch stark bewacht ist und wo Stacheldraht drumherum ist wo eben um die 3.000, 4.000 Leute leben. Und dann drumherum sind ungefähr 15.000 bis 16.000 Leute in den Olivenbaumfeldern untergebracht. Das heißt, untergebracht, die sind halt dort, wenn du ankommst, bekommst du jetzt so eine Zeltplane und wenn du Glück hast, noch eine Schaufel in die Hand gedrückt und dann bauen sich dort die Leute ganz selbst organisiert jetzt so eine kleine Zeltstadt auf, die jetzt mittlerweile mit 15.000 Leuten drumherum zu einer großen Camp geworden ist. Und da kann man ganz, ganz normal rein und raus laufen. Also das ist selbst organisiert und das ist dann nicht mehr der zu dem sozusagen offiziellen Militärteil zugehörig. Und da bin ich dann auch die meiste Zeit. Also das ist dann auch der Ort, wo ich eben Interviews führe, wo ich Leute über einen längeren Zeitraum begleite, wo ich auch manchmal sehr ohnmächtig einfach in den Gassen stehe und Fußball spiele und weniger aufschreibe. Aber das ist, sag ich mal, da, wo ich auf jeden Fall auch ganz offiziell sein darf.
Und du hast es jetzt schon ein bisschen beschrieben, die Leute haben irgendwie nur Planen zur Verfügung, dünne Zelte. Wie leben denn die Menschen dort?
Naja, die Menschen eigentlich, also richtig, man hat eben keinen Raum dort, um einmal durchzuatmen. Also du stehst in der Früh auf und dieser tatsächlich Kampf ums Überleben fängt an. Man fängt an, sich anzustellen an der Essensausgabe im Camp Inneren. Das kann bis zu 2 bis 3 Stunden dauern für ein Frühstück, wo man dann eine Flasche Wasser bekommt und so ein eingepacktes Croissant. Und das zieht sich dann bis in die Abendstunden. Und jetzt im Winter ist es natürlich noch mal gefährlicher im Sinne von, die Dunkelheit bricht früher ein und damit auch wird man viel bewegungsloser in seinen Zelten, weil es immer mehr Gewaltausbrüche jetzt auch in den letzten Wochen gibt, weil die Ressourcen so knapp sind, dass manchmal einfach nur eine Steckdose oder Holzpaletten etc. zu Dingen werden, wo Leute dann einfach auch drum kämpfen und deswegen trauen sich viele Leute dann nach 5 oder 6 Uhr auch gar nicht mehr vor das Zelt. Es ist aber, und das muss man sagen, die Menschen, die, also der Großteil der Bevölkerung dort ist wahnsinnig solidarisch sich selbst gegenüber, hilft einander, passt auf die Kinder auf von anderen, von den Nachbarsfamilien zum Beispiel oder baut Salat mit an, dass dann andere auch noch was davon haben oder backt Brot oder was auch immer. Also man merkt, der Hauptteil ist wirklich sind Leute, die jeden Tag versuchen, einfach dort zu überleben und diesen Alltag mitzugestalten an einem Ort, der sie nicht willkommen heißen will. Und da alles Mögliche ausprobieren und kreativ sind. Und zum Beispiel jetzt im Umwelttag haben junge Leute eingeführt, die nicht mehr mit ansehen konnten, dass die Olivenbäume mit abgefällt werden, einfach aus dem Grund, dass sie keine Elektrizität haben und dann Feuer machen müssen mit den Olivenbaumfeldern drumherum. Und viele haben dann ganz tolle Ideen auch. Ja. Also das, was ich eigentlich am meisten beobachten kann in dem Lager und jetzt auch hier so lange zu sein, ist, dass die Leute ganz aktiv sind und jeden Tag es auch sein müssen, weil du sonst wirklich eingehst dort.
Wer lebt denn jetzt momentan im Lager? Also wie würdest du die Zusammensetzung beschreiben? Männer, Frauen, Kinder, welche Länder?
Also der Großteil der Menschen, die im Moment mit 75% im Lager sind, sind Afghanen. Danach Syrer und dann Kongolesen und Somalier. Die afrikanischen Länder sind in der Minderheit, das sind so ungefähr 4% aus Somalia und dem Kongo. Aber der Großteil der Menschen, die jetzt im Camp sind, sind aus Afghanistan. Das hat auch den Grund, dass viele jetzt in der Türkei Zuflucht gefunden haben und jetzt unter einem enormen Druck standen in der Türkei und auch unter der Angst, dass sie deportiert werden dort. Und die jetzt dann eben diejenigen, die es geschafft haben, nach Griechenland zu kommen. Das ist halt einfach die Mehrheit. Und dann natürlich wegen dem syrischen Bürgerkrieg viele, viele Syrer, die noch hier sind. Es ist ganz bunt gemischt. Also man hat am meisten, was ich jetzt sehe, sind es Familien. Es sind viele ältere Menschen tatsächlich und sehr viele Kinder. Also mit auf jeden Fall über einem Drittel laut UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, sind Kinder im Camp und das meiste sind familiären Strukturen. Also und ich sehe immer mehr ältere Menschen auch ankommen. Diejenigen, die es davor nicht aus den Ländern geschafft haben, aufgrund von körperlicher Behinderung oder hohem Alter oder weil sie ihnen einfach zu klein waren, Neugeborene und so weiter, die machen sich jetzt noch auf den Weg und sind jetzt auch im Camp.
Und die Menschen stellen dann eben einen Asylantrag in Griechenland. Die werden aber nicht bearbeitet oder viel zu lange hingezogen.
Ja, genau. Also die werden natürlich schon bearbeitet, beziehungsweise das im Idealfall sollte es so sein. Und nach dem EU-Türkei-Abkommen müssen die Leute hier auf der Insel warten, bis ihr Asylantrag abgeschlossen ist. Das ist aber oft einfach nicht möglich oder zieht sich über Jahre hinweg, weil das Personal nicht ausgebildet genug ist oder weil sie einfach komplett überfordert sind, die Strukturen hier vor Ort. Weil man einfach viel zu wenig Personal hat tatsächlich. Und deswegen kommt es zu dieser wahnsinnigen Verzögerung in den ganzen Asylverfahren. Deswegen stecken manche Leute seit über 3 Jahren hier fest oder haben dann den nächsten Interviewtermin erst 2021. Also ein völlig absurden Datum, was gar nicht eingehalten werden kann. Ja, einfach weil das zu einer absoluten Überlastung von dem System hier führt. Aber die griechische Regierung hat jetzt eben angekündigt, dass sie die Asylanträge viel schneller bearbeiten will und das aber auch dann ganz klar heißt, dass sie eigentlich mehr Personal brauchen oder besser ausgebildetes Personal und das jetzt aber auch nicht der Fall ist. Und deswegen wird es jetzt in nächster Zeit zu vielen Menschenrechtsverletzungen kommen und zu vielen illegalen Rückführungen, die einfach aufgrund von Nichtwissen, Unwissen oder mangelndem Personal durchgeführt werden.
Wie erklärst du dir die Zustände? Weil eigentlich sollte man ja glauben, 20.000 Menschen zu versorgen, sollte jetzt für die EU nicht das größte Problem sein. Wie erklärst du dir das? Ist das auch vielleicht Abschreckung gegenüber anderen Flüchtlingen, nicht nach Europa zu kommen?
Gefühl ist, dass man eben den Menschen es so schlimm wie möglich macht, dass sie dann auch zu Hause anrufen und sagen, kommt hier bloß nicht her. Wenn das Kalkül ist, dann geht es nicht auf, weil viele, die hierher kommen, die haben gar keine andere Wahl mehr. Also das, was ich von den Menschen dann höre, ist, dass sie gar nicht wissen, ob sie in Thessaloniki oder in Chios oder auf Lesbos ankommen. Also Thessaloniki ist eine Stadt auf dem Festland. Hauptsache Europa, Hauptsache in die Sicherheit. Und das ist auch das, was weiterhin passieren wird. Auch wenn Leute Berichte lesen von Lesbos, sagen sie, ja, wir haben trotzdem keine andere Wahl gehabt und mussten aus der Türkei raus, eben weil es für viele kein sicheres Drittland mehr ist, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber jetzt ist es mit Sicherheit so, dass keiner die Verantwortung übernehmen will und dieser Ball der Verantwortung immer weitergereicht wird und jede, ob das jetzt die EU-Mitgliedstaaten sind oder hier die lokale Regierung oder die Verwaltung dann in Athen, wo alle sagen, naja, am Endeffekt ist es nicht mehr meine Verantwortung. Und so reicht sich der Ball immer weiter und keiner macht was dagegen. Und man sieht da einfach ganz klar, dass niemand hier eine Lösung finden will und auch ganz offen den Leuten damit signalisiert, dass sie hier nicht erwünscht sind und damit also eine aus dem Augen, aus dem Sinnpolitik eigentlich betrieben wird, die alles externalisiert und das zu dem höchsten Preis für die Menschen, die dann hier zwischen diesen geopolitischen Interessen zerrieben werden. Und das sind nicht nur Geflüchtete, sondern eben auch Ärzte, die hier vor Ort arbeiten, Therapeuten und so weiter, die dann diese Entscheidung mittragen müssen, weil sie eben die Menschen nicht mehr behandeln dürfen oder weil sie keine Sozialversicherungsnummer bekommen, im Fall der Geflüchteten jetzt, um behandelt zu werden und die dann Leute vor ihren Augen sterben lassen müssen und zusehen müssen, was diese Verantwortungslosigkeit eigentlich mit sich bringt.
Stimmt, das war mir nämlich auch neu, dass ja quasi die Geflüchteten, also Griechenland hat quasi den Geflüchteten eigentlich den Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem verwehrt, oder mittlerweile?
Genau, das ist seit letzten Sommer in Kraft.
Und wie äußert sich das im Lager? Du hast gerade schon gesagt, Ärzte dürfen die Menschen nicht mehr behandeln. Wie kann man sich das in der Realität vorstellen?
Also man kann sich das so vorstellen, dass Leute jetzt nur noch behandelt werden dürfen, die in absoluter Ausnahme-Notfallsituation sind. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einer chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel Lymphknotenkrebs, Asthma oder Diabetes oder all diesen möglichen chronischen Krankheiten eben auf Behandlung angewiesen ist, dann wird man nicht mehr im Krankenhaus behandelt hier vor Ort. Es gibt auch nur ein Krankenhaus vor Ort. Es müssen sich auch die ganzen 60.000 Einwohner hier dann eben mit den 20.000 Geflüchteten hier auf der Insel dann auch teilen und man merkt einfach, dass die Leute abgewiesen werden an den Türen und zurückgeschickt werden in die Zelte und das natürlich dann mit lebensbedrohlichen Konsequenzen und die medizinischen Organisationen, NGOs vor Ort können das auch nicht mehr stemmen. Ja? Sie können diese Lücken nicht füllen und haben auch die Medikamente nicht dazu, haben die Lizenz nicht dazu. Und zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, das ist die einzige Klinik für Kinder und Jugendliche, die eben vor dem Haupteingang von dem Flüchtlingslager steht. Die behandeln nur Menschen bis 18 Jahre und kommen dort auch an ihre Grenzen, haben oft die Maschinen nicht, um die Leute zu behandeln. Und generell einfach gar nicht das Personal. Deswegen müssen viele aufs Festland transferiert werden, um Behandlungen zu bekommen. Und das passiert natürlich nicht, weil sie hier wegen ihrem Asylverfahren feststecken.
Mhm. Und mit welchen Krankheiten sind denn die Menschen so konfrontiert? Weil ich glaube, es ist ja jetzt, es hat ja erst vor kurzem geschneit, also es ist ja wirklich Winter.
Ja, natürlich. Also man hat jetzt zum Teil Erfrierung, man hat Kohlenstoffmonoxidvergiftung wegen dem Versuch dann, dass man zum Beispiel Kohle in die Zelte bringt und dann in so eine Art Holzschale oder Aluminiumschale legt, dass eben sich die Zelte aufheizen und dadurch Leute, die dann unter Asthma leiden und darunter sind eben auch viele Kinder, dann eine akute Verschlechterung des Gesundheitszustandes innerhalb von Stunden haben und dann natürlich ganz, also grippale Effekte, aber auch Gastritis und alles Mögliche, was eben auch mit der Kälte kommt. Aber hauptsächlich ist es eigentlich eine konstante psychische Belastung. Also dass der Körper kann sich nie erholen, er kann sich nie regenerieren, der ist ständig in diesem Notzustand und dadurch brechen einfach dann alle möglichen Krankheiten und auch Traumata wieder auf und es kommt überhaupt nicht zu einem Heilungsprozess, egal in welchem Stadium man ist, ob man jetzt mit einer Behinderung oder mit einer Krankheit schon davor zu kämpfen hatte oder ob einem neu dazukommt.
Du hast jetzt schon erwähnt, dass die Anwohner sich auch das Krankenhaus teilen müssen mit den Geflüchteten. Wie reagieren denn die Anwohner so auf das Lager, die Situation in dem Camp, die Menschen?
Also generell haben die Einwohner von Lesbos seit dem Höhepunkt der Krise und wie gesagt, diese Insel hat schon Jahre zuvor auch viele Geflüchtete gesehen und hat auch eine eigene Fluchtgeschichte. Viele in den Familien hier vor Ort haben selbst ihre Großmütter oder Eltern die Geschichten gehört, die selbst hier 1922 geflohen sind aus der Türkei auf die Insel. Und sie haben eine große Solidarität gezeigt. Es war sehr viel Hilfe da, es war sehr viel Verständnis hier. Und man merkt auch immer noch, dass es eine sehr, sehr freundliche Bevölkerung, sehr freundliche Umgang miteinander ist. Aber natürlich herrscht im Moment eine wahnsinnige Müdigkeit. Und die schlägt auch mal schnell dann in Ressentiments um. Oder jetzt eben hatten wir in den letzten Wochen viele Proteste und einen besonders großen Protest am 3. Februar, den ich eben auch in der Reportage beschreibe, wo danach dann schon ein großer Umschwung auch zu vermerken war. Also man merkt jetzt auch als internationale Journalistin hier vor Ort, man kommt in ganz andere Diskussionen auf einmal rein es ist einfach eine große Frustration da. Man fühlt sich allein gelassen, man fühlt sich hier im Stich gelassen und das sind ja auch viele der Menschen. Und nur weil die Zahl der Schutzbedürftigen hier ansteigt, steigen nicht die Versorgungsstrukturen an und das betrifft natürlich dann auch die lokale Bevölkerung.
Mhm. Jetzt sind ja, habe ich gelesen, 2019 so viele Menschen angekommen wie 2017 und 2018 zusammen. Wie siehst du denn die Zukunft des Camps? Wie wird sich das in Zukunft entwickeln in diesem Jahr?
Nun, die griechische Regierung hat angekündigt, bis zum Sommer geschlossene Camps auf allen 5 ägäischen Inseln zu errichten. Und das ist gerade trifft gerade auf einen großen Widerstand auch der lokalen Bevölkerung, die jetzt hier mit Protesten und mit Kunstaktionen und so weiter darauf aufmerksam machen, dass ihr Land nicht entzogen werden soll, um geschlossene Camps zu bauen, um dort Leute einzuschließen. Und das wäre natürlich dann eine weitere Entwicklung in Richtung, ja, fast so einer Art schwarzen Box, wo keiner mehr reinschauen kann, wo keiner mehr Menschenrechtsverletzungen auch dokumentieren kann, so ein bisschen auch wie auf dem Mittelmeer oder jetzt hier in der Ägäis, wo man auch merkt, dass Seenotrettung natürlich immer mehr kriminalisiert wurde in den letzten Jahren. So merken wir es jetzt hier auch gegenüber NGOs und Journalistinnen, die einfach hier vor Ort ganz klar auch dokumentieren, was passiert oder zumindest einfach da sind als ziviles Auge. Und man spürt jetzt, dass der Wunsch einfach, die Leute wegzusperren, die Leute nicht mehr vor den eigenen Augen sozusagen haben zu müssen, irgendwie viel, viel, viel größer ist. Und das sehe ich mit ganz großer Besorgnis. Und ich merke es auch jetzt schon, dass hier eine gewisse Rechtslosigkeit auch oft ist und einfach nicht mehr das Personal da ist, um Menschenrechtsverletzungen auch zu dokumentieren oder einfach nachzuverfolgen. Und ich sehe, dass das jetzt auch in Zukunft, falls es realisiert wird mit den geschlossenen Camps, nicht besser wird. Und im Gegenteil. Und ich sehe dem Ganzen leider mit nicht viel Hoffnung entgegen. Und hier wird weiterhin, genau wie du jetzt sagst, ich meine, im letzten Jahr sind die Zahlen gestiegen, Menschen, und man sieht das jetzt gerade mit der Situation in Idlib zum Beispiel oder in Afghanistan, die Sicherheitslage wird nicht besser und die Leute versuchen einfach in Sicherheit zu kommen und brauchen einen Ort, an dem sie ihr Potenzial entwickeln können, an dem sie einfach für einen Moment mal durchatmen können. Und der ist hier nicht gegeben und der wird auch nicht in einem geschlossenen Camp gegeben sein.
Vielen Dank, Franziska, für deinen Bericht und deinen Einblick.
Gerne.
Das war Franziska Grillmeier. Die ganze Titelgeschichte Europas Schande lesen Sie im aktuellen Profil. Danke fürs Zuhören und empfehlen Sie uns weiter.